Hallo zusammen hier im Podcast Zwischen den Welten, wo es um Themen geht zwischen Herz und Verstand, zwischen Gefühlen und Kopf. Heute begrüße ich euch, Silja, und ich habe heute einen Gast, und zwar unsere liebe Christina Eberisch. Und wir beantworten heute eine Frage, und zwar eine Zuschauerfrage. Und die geht an Christina, und deswegen begrüße ich euch, um ihr diese Frage zu stellen. Und zwar, wieso kennst du dich so gut mit Neurodivergenz aus und mit Neurodivergenz in Beziehungen aus und hast du selber eine Diagnose? Hallo Christina.
Hallo Silje, schön, dass wir heute wieder zusammen podcasten. Und ja, diese Frage kam letzte Woche, glaube ich, auf uns zu. Und ich möchte die heute wirklich beantworten. Ich möchte beantworten, woher dieses Wissen kommt und auch zeigen, dass ich mir das Punkt 1 nicht nur angelesen habe und möchte aber auch meine Haltung gegenüber Diagnosen ganz arg deutlich machen. Weil ich in den letzten Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, wirklich einen krassen Weg auch dahin gegangen bin. Genau. Also um das schon mal so vorwegzunehmen, ja, bei mir liegt eine Autismusvermutung vor. Es liegt keine Diagnose vor und ich strebe diese Diagnose auch überhaupt nicht an, weil ich die für mich nicht brauche, weil ich überhaupt Diagnosen kritisch gegenüberstehe, man da gut abwägen darf für sich selber. Hilft mir das nicht? Was brauche ich da eigentlich? Genau. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir mal so ein bisschen auch darüber sprechen, wie bin ich überhaupt die letzten Jahre da durchgegangen?
Auf jeden Fall, das interessiert auf jeden Fall alle da draußen, denke ich. Es ist super spannend, dass du sagst, du hast den Verdacht, also den Verdacht einer Autismusdiagnose, aber du hast sie dir nicht stellen lassen. Gut, es ist ja auch schwierig als Erwachsener überhaupt an die Diagnosen zu kommen. Ich denke, das müssen wir auf jeden Fall auch erwähnen, weil man wartet teilweise 2 Jahre, 3 Jahre, je nachdem, wo man wohnt, ist es wirklich schwierig, auch eine zu bekommen. Und trotzdem gibt es ja diesen Moment, wo der Verdacht aufkommt. Weißt du noch, wann der bei dir aufkam oder wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dass das sein kann? Hattest du da als Kind schon irgendwie oder wurde da bei dir als Kind schon drüber nachgedacht oder ist das wirklich im Erwachsenenalter aufgetaucht, dass je mehr du dich damit beschäftigt hast?
Ja, also tatsächlich ist es bei mir an einem Punkt aufgetreten, wo es bei ganz, ganz vielen, gerade Frauen, auftritt. Nämlich, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Wenn die Zeit, irgendwas zu kompensieren, viel, viel geringer wird, weil das Kind natürlich super viel schluckt und in dem Moment Symptome viel, viel schlimmer werden oder viel auffälliger werden. Und genau dasselbe ist bei mir auch passiert. Wenn ich jetzt zurückblicke, finde ich hunderte Beispiele, auch schon in meiner Kindheit und Jugendzeit, die wurden nie gesehen, die wurden nie wirklich ernst genommen. Und wirklich aufgefallen ist es dann eben, als mein erstes Kind geboren wurde. Und ja, das war krass, weil ich habe plötzlich gemerkt, ich komme mit ganz vielen Sachen gar nicht klar. Also natürlich weint so ein Baby. Für mich war das wahnsinnig schlimm. Das war nicht einfach nur so ein bisschen schlimm, das war wahnsinnig schlimm. Nachts das Schreien war für mich kaum auszuhalten. Schnullergeräusche, der absolute Endgegner. Und naja, dann habe ich mir am Anfang dann nicht sonderlich viel bei gedacht. Dachte, okay, ich stelle mich halt echt an, ne? Und das ist auch, was mein Umfeld mir signalisiert hat. Boah, Christina, stell dich halt mal nicht so an. Also habe ich
Ist ja auch
getan,
einfach
was
eine
ich.
neue Situation, so ein Baby.
Genau.
Und ach, dann hast du
Ja.
das einfach unterschätzt. Babys sind ja sind so und stell dich nicht so an. Kann ich mir vorstellen, ja, okay.
Ja, genau. So, und dann lebe ich hier auch noch in einem Umfeld, was eher noch sehr klassisch lebt. Und dann habe ich das irgendwie so durchgezogen und habe den Fehler natürlich bei mir gesucht. Ich bin nicht belastbar genug, ich kriege das überhaupt gar nicht gut hin. Und dann ging das weiter und das zog sich auch noch, bis mein zweites Kind kam. Und ich habe weiter durchgehalten und durchgehalten. Und irgendwann bin ich über diesen Begriff Hochsensibilität gestolpert. Ich weiß noch, dieser Tag, das war so ein Augenöffner für mich. Es gibt Hochsensibilität. Wahnsinn. Großartig. Das war, endlich hatte ich ein Wort, was ich googeln konnte, wo ich gucken konnte, passt das zu mir? Ist das was? Das war so der erste Game Changer gewesen. Und Dann habe ich ja die Weiterbildung gemacht und in der Weiterbildung zur systemischen Beraterin war eine Kollegin, die zum Thema Autismus und ADHS forscht. Und die sagte dann schon immer mal so beiläufig: Christina, du und dein Hochsensibilitätsding da immer. Es gibt keine Hochsensibilität außerhalb vom Autismus. Und ich immer noch so: Ja, doch, doch, bei mir ist das anders. Ich wollte das also auch da ganz lange Zeit nicht wahrhaben. Und ich glaube, das geht ganz
Wolltest du
vielen
diesen
so.
Stempel nicht haben? Wenn ich fragen darf, wolltest du diesen Stempel nicht haben? Weil es hat ja Autismus, wenn man das im normalen Leben sagt, hat das ja häufig so einen Rain-Man-Charakter. So bin ich ja gar nicht. Ich bin ja nicht irgendwie wie die, die im Fernsehen gezeigt werden, die Autisten so ungefähr. Ja? Also den Stempel möchte man ja gar nicht für sich selbst.
Definitiv, es ging mir weniger um den Stempel, aber ich konnte mich damit gar nicht identifizieren, weil ich komme ja aus der Behindertenhilfe. Ich habe mit stark autistischen Menschen zusammengearbeitet. Das war doch nichts, was auf mich zutraf. Das habe ich von mir geschoben, noch und nöcher. Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, es gab in meiner Zeit als Heilerziehungspflegerin einen jungen Mann und mit dem konnte ich mega gut. Der war stark autistisch. Und ich war damals Anfang 20 und mein Chef erklärte mir: Hey, bei Autisten ist es halt so, die hören auch alle Geräusche gleich laut. Deswegen ist das für die so schrecklich mit den Reizen. Und ich weiß, wie ich damals dagestanden habe und überlegt habe: Hä, aber ist doch ganz normal, dass man alle Geräusche gleich laut hört. Das ist ja verrückt. Ich habe nichts gecheckt. Und so, noch eindeutiger hätte es ja nicht gehen können, hätte ich diesen Gedanken mal ausgesprochen. Und das hat wirklich eben dann, bis meine Kinder da waren, gedauert, dass ich gecheckt habe, es ist nicht normal, dass ich alle Geräusche gleich laut höre. Also eine tickende Uhr irgendwo im Raum oder was? Keine Chance, geht für mich nicht. Die fliegt aus dem Fenster. Ja, genau. Also ich konnte mich lange nicht damit identifizieren. Ich habe das einfach nicht gecheckt. So, das muss man wirklich so sagen. Und das erlebe ich aber auch immer mal wieder bei Kunden, die dann sagen: Oh, ich habe das nicht mitbekommen, ich wusste das nicht. Die selber Sozialpädagogen sind, Psychologie studiert haben, die es nicht mitbekommen. Und das ist mega spannend, warum das passiert, ja.
Ich habe das auch schon bei Leuten erlebt, deren Kinder dann die Diagnose gekriegt haben und je mehr die sich mit der beschäftigt haben, dann auch immer mehr dazu gekommen sind und gesagt haben, ach ja, mein Mann ist genauso wie meine Tochter. Ich habe immer gesagt, die ist wie mein Mann. Aber irgendwie, naja, dann ist der wohl auch Autist, weil sie hat jetzt die Diagnose gekriegt. Und da ist sie vorher auch überhaupt nicht drauf gekommen, dass da irgendwelche Verbindungen sind und so. Sie hat halt immer gesagt, das ist familiär irgendwie, die sind halt so, ne? So. Und ich glaube, dass das wirklich auch dann schwierig ist, irgendwie dieses Wahrnehmen und zu sagen, oh, das bin ich ja auch. Also, weil man kennt ja dann in dem Moment auch nur das, was man selbst fühlt, wie du eben sagtest. Die Geräusche sind doch alle gleich laut. Und wenn dir nicht jemand sagt, das ist bei anderen nicht so.
Kriegst du
Bei
nicht
meinem
mit?
Sohn hatten wir jetzt das Problem, oder hatten wir, der ist ja auch auf Autismus getestet, beziehungsweise hat auch eine Diagnose. Und der hat mir, da wir haben jetzt irgendwo gelesen, dass Zahlen, oder ich hatte gelesen, dass Zahlen bei manchen Menschen Farben haben. Der sagte, natürlich. Also, wie, die haben nicht immer Farben. So, also für den war das völlig klar, dass eine Zahl eine Farbe hat. Und ich habe das gelesen, habe nur gesagt, hä, Zahlen haben Farben? Nee, also bei mir definitiv nicht. So, und einfach so Sachen, wenn man immer denkt, das ist normal, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wie, das ist bei anderen anders so. Aber wie ging es dann bei dir weiter? Also wie hast du von diesem ersten Verdacht quasi, was hast du dann gemacht? Hast du überlegt, dich diagnostizieren zu lassen oder?
Nee, am Anfang überhaupt gar nicht. Und das will ich auch nochmal deutlich machen, weil gerade Neurodivergenz so als Modediagnose ja gehandelt wird. Oh, jeder will so auf diesen Zug aufspringen. Und weder ich bei mir selber noch bei meinen Klienten erlebe ich, dass einer kommt so: Hey, ich habe so eine Fünf-Finger-Challenge gesehen und ich habe das jetzt auch. Die, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, und das sehe ich auch bei mir selber. Ich habe von sozusagen dem ersten Mal, wo ich damit konfrontiert wurde, wenn ich jetzt meine Anfang 20er nehme, sind ja jetzt 18 Jahre vergangen, in denen ich mich zigmal damit beschäftigt habe und wo ich mich wirklich intensiv beschäftige, sind die letzten 5, 6 Jahre. Das ist nicht, ich habe mal da auf TikTok einen Trend gesehen und ich mache das mit. Das ist überhaupt nicht das Ansinnen. Und Menschen, die wirklich ins Spektrum fallen, tun auch oft genau das. stellen sich selber immer wieder in Frage, ist das wirklich so? Gehöre ich da wirklich dazu? Muss das sein? Nehme ich da jemandem den Platz weg? Mache ich doch nur so einen Modetrend mit? Und auch ich tue das immer wieder. Ich stelle das immer wieder in Frage. Und weil du gerade gefragt hast, wie es weiterging, dieses Infragestellen hat auch dazu geführt, zu gucken, was steckt denn noch dahinter? Und dann gibt es ja einen ganz krassen Zusammenhang zwischen Neurodivergenz und Trauma, weil sich Symptome überschneiden. Das heißt, du kriegst das im Alltag manchmal gar nicht so mit. Und ich erzähle eine Situation, an der man das super gut deutlich machen kann. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich konnte diese Schnullergeräusche nicht aushalten. Was dann dazu geführt hat, dass wenn ich abends mein Kind ins Bett gebracht habe, daneben gesessen habe, Händchen gehalten habe und dieses Schnullergeräusch. Das war so schlimm, dass es sich für mich angefühlt hat, als wenn sich eine Glocke über mich legt und die wird enger und enger und enger und ich konnte nichts dagegen tun. Gut, jetzt hatte ich aber das Wissen, da gibt es Überschneidung zwischen Trauma und Neurodivergenz. Also habe ich was getan. Ich bin in die Traumatherapie gegangen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe ein Trauma, was, ne, ich habe eine gute Kindheit, alles fein. Und trotzdem bin ich diesen Schritt gegangen, um es wirklich auseinanderklamüsern zu können, welches Symptom gehört denn jetzt wohin? Und siehe da, das Glockengefühl, das ist weggegangen. Das Schnullergeräusch kann ich bis heute nicht. Ich bin heute so froh, dass meine Kinder groß sind. Und gewisse Geräusche nicht mehr da sind. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich meinen Klienten immer mitgebe. Guckt, was kommt woher, was lässt sich eben durch Traumatherapie oder andere Methoden, die man auch selber anwenden kann, verändern und was bleibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da unterscheiden zu lernen. Ja.
Ja, das hatten wir ja auch gerade in unserem letzten Folge, wo es eben darum ging, jetzt weiß man es, jetzt kannst du es ja dann anders machen. Und ich glaube, es gibt einfach Dinge, die man dann auch nicht anders machen kann, quasi, sondern die einfach, ja, ein Schnullergeräusch, wenn man das einfach nicht ertragen kann, dann kann man da nichts ändern. Dann müssen andere das Schnullergeräusch abstellen. Aber du kannst ja nichts dran ändern bei dir selber. Und nur weil du es weißt, kannst du es ja dann nicht irgendwie beeinflussen. Ja, okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Du sagst ja, die Diagnose hast du gar nicht angestrebt. Gut, ich verstehe das voll und ganz, weil ja im Moment wirklich so dieser Trend auch ist, oder der war aber vor 6 Jahren ja noch nicht da, dieser Trend, dass man sagt, oh, ich will unbedingt neurodivergent sein, und alle sagen, ja, ich bin auch ein bisschen auf dem Spektrum. Das hört man ja durchaus regelmäßig irgendwie. Gerade wenn man, also ich habe das regelmäßig jetzt in den letzten 2 Jahren gehört, weil wir haben vor 2 Jahren die Diagnose meines Sohnes gehabt, und dann kam immer, ja, ich bin auch, ja, so ein bisschen bin ich auf dem Spektrum. Ich mag auch gerne, dass alles immer schön gerade steht oder so. Also sowas hört man dann schon immer wieder auch. Und
Ja, und das ist so was anderes. Ist so ein bisschen was gerade stehen haben wollen und auf dem Spektrum sein, ist echt anders. Also ich habe dann auch angefangen, viel mit meinem Mann darüber zu sprechen und wirklich zu fragen, hey, bei mir ist das so und so. Ist es normal? Und er dann oft so, nein, das machen andere nicht so. Wo ich, und eigentlich egal, was ich sage. Also wir hatten gestern erst die Unterhaltung. Ich kann dir exakt sagen, wenn ich morgens in den Kindergarten gehe, wer mich wann wie begrüßt hat, ob ich jetzt mal wieder dran bin, als erste Hallo zu sagen, dann gucke ich schon immer, oh Mist, die Person kommt näher. Jetzt ist die nur noch 5 Meter entfernt, müsste ich jetzt schon Hallo sagen? Heute will ich die Schnellste sein. Ab wann sagt man eigentlich Hallo? Ab welchem Abstand? Ich analysiere das, weil ich kein Gefühl dafür habe. Und er guckt mich auch so an und sagt so, ernsthaft, du weißt, wer dir wann wie Hallo gesagt hat? Ja, weiß ich. Habe ich eine Excel-Tabelle in meinem Kopf. Und genau, so habe ich, so ist es bei so vielen Sachen. Ne? Also, du hast mich aber eigentlich gefragt, warum ich die Diagnose nicht angestrebt habe. Das ist eine ganz einfache Erklärung, weil sie mir nichts bringt. Was macht denn das für einen Unterschied für mich? Ich brauche keine Schulbegleitung mehr, ich brauche keine Ergotherapie und ich kriege auch kein Pflegegeld mehr. Was bringt mir das wirklich für meinen Alltag? Mir bringt es was, mich selber ernst zu nehmen, mich selber so zu behandeln, als wenn das stimmen würde. Und es geht mir auch gar nicht darum, dass irgendjemand anderes das weiß. Deswegen ist auch heute, ne, dass ich heute darüber spreche, ist ein Riesending für mich, wirklich. Ich rede da normal nicht drüber. Ich möchte nicht, dass Menschen mich anders behandeln. Ich kriege das alles hin, das ist kein Ding, ich habe das gelernt. Und ich will auch nicht darauf reduziert werden. Deswegen, für was die Diagnose? Es würde an meinem Leben nichts ändern.
Würde es vielleicht für deine Beratung noch was geben, wenn jemand weiß, okay, du bist quasi selber betroffen und kannst daraus aus dem Inneren sozusagen noch berichten?
Das ist tatsächlich der Grund, weshalb ich mich heute dazu entschieden habe, diese Frage zu beantworten, weil ich möchte, dass meine Klienten oder zukünftigen Klienten wissen, ich weiß, von was ich da rede, ich durchlebe es. Und wichtig aber, nur weil ich es selber durchlebe, heißt es nicht, ich kenne alle Antworten, weil Neurodivergenz bei jedem komplett anders aussieht. Und trotzdem habe ich eine Idee davon, wie es sich anfühlen könnte. Und ich kann ganz andere Rückfragen stellen. Also diese Folge ist echt ein, tja, ein Angebot an all meine Klienten. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig bezeichnen kann. Und manchmal lasse ich es auch in Beratungssitzungen so ein bisschen durchsickern. Aber bisher nur sehr wohl dosiert, weil, wie gesagt, ich stehe nicht im Fokus. Ich stehe nicht im Fokus in den Beratungen, sondern mein Gegenüber. Und ich bin niemand, der sich dann eigentlich so in den Mittelpunkt rückt. Das ist nicht mein Ding. Ich will für andere hilfreich sein.
Du hast eben auch was Wichtiges gesagt, was ich gerne nochmal unterstreichen würde, weil du sagtest, Neurodivergenz ist immer anders. Nur für alle da draußen, auch Autismus ist immer anders. Also es geht nicht darum, dass nur Autismus immer gleich und ADS immer gleich oder so, sondern es geht wirklich darum, auch Autismus ist immer anders. Weil wo du sagst, du hörst Geräusche alle gleich laut, das kann ich bei meinem Sohn, glaube ich, habe ihn nie gefragt, aber das kann ich nicht glauben, weil der sitzt in seinem Zimmer und der hat so ein kleines Wackelmännchen. Und ohne dieses Wackelmännchen mag der sein Zimmer quasi nicht. Und Uhren dürfen ticken. Und am liebsten hat er noch so ein kleines Physikspielzeug, wo immer so eine Kugel hüpft. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich in dem Zimmer bin, wenn es immer klack, klack macht. Für ihn ist das überhaupt kein Problem. Also es gibt selbst, deswegen fiel mir das gerade ein, weil selbst in dieser Wahrnehmung und von diesen Geräuschen, er hat auch für die in der Schule nicht das Problem von, ist es zu laut oder so, sondern da hat er kein Problem. Dafür hat er ganz andere Sachen. Ja? So, aber da sagt man eben, es ist das Spektrum und auch eben Autismus ein. Eins ist nicht gleich Autismus 2, ne? Es ist immer, ja, immer
Ja,
unterschiedlich. Deswegen
genau.
ist wahrscheinlich gut, wenn du das in den Beratungen halt durchaus auch aus dem Inneren kennst, weil es natürlich immer so gewisse Dinge gibt, die auch ähnlich sind irgendwie. Und sei es nur Sensibilität auf verschiedene Dinge. Ja? Also der eine kann das vom Fühlen her nicht, der andere vom Hören oder so. Aber es ist eben nicht so, dass du sagen kannst, ah, du hast Autismus, ja, dann weiß ich XY, das sind deine Wege, die musst du gehen. So, ja? Also das kannst du in der Beratung ja gar nicht leisten. Aber
Null,
was
kein,
für
genau.
deine Beratungen wahrscheinlich auch super hilfreich ist, ist einfach gerade, wenn du Paare hast, wo eine Seite neurodivergent ist und die andere nicht, wenn das bei euch zu Hause ja wahrscheinlich auch immer mal wieder an Punkte kommt, wo du dann fragst, ist das nicht normal? Macht man
Ja.
das so nicht? Oder machen das nicht alle? Und dann die
Genau.
Antwort halt anders ist.
Ja, total, weil ich das total nachvollziehen kann, dass vielleicht auch manche Verhaltensweisen von mir für meinen Partner wirklich nicht nachvollziehbar sind und ich das dann erklären muss. Ein Beispiel, wir befinden uns gerade in einer gewissen Umbruchphase und am liebsten hätte ich es, dass mein Mann mir jeden Tag nochmal erzählt. Ach übrigens, und das ist jetzt der Plan für die nächsten Tage. Ach übrigens, das ist jetzt der Plan. Das würde Glücksgefühle in mir auslösen. Jetzt ist das aber nicht normal. Weil man macht so einen Plan einmal, dann ist der ja klar, der ist ja besprochen und jetzt marschieren wir einfach los und wir haben ihn ja sogar auch noch aufgeschrieben. Ich hätte das aber gerne nochmal gehört. Ja.
Da sind wir ja wieder vom Thema beim letzter Woche, wo wir genau das hatten eben. Vielleicht mehr auf den anderen eingehen oder anders oder ja, super, super spannend. Und ich glaube, es ist auch wirklich ein super Punkt für deine Beratung, dass du halt wirklich ja jeden nimmst, wie er ist, weil du es selbst kennst. Ne? So gut, das
Total.
sollte jeder Berater sollte das tun, aber wenn man da noch eine Einsicht hat, quasi selber hinten rein und dann wirklich, also ja, du kannst alle Leute so nehmen, wie sie sind und eben sagen, lass uns mal gucken, was hilft genau dir.
Ja, definitiv. Und ich gehe auch mit dieser Haltung an, egal welche Thematik eigentlich ran. Ich hatte eine Klientin, die wollte unbedingt auf eine Rheuma, glaube ich, Diagnose warten, bis sie sich erlaubt, Pausen zu machen. Hä? Sag ich, tu doch einfach so, als hättest du Rheuma. Ernähr dich vielleicht danach. Mach Pausen, hol dir Hilfsmittel, die dir gut tun. Das ist doch Humpe Pumpe, ob irgend so ein, Entschuldigung, aber Mensch im weißen Kittel gesagt hat, du hast das oder nicht. Wenn es dir gut tut, mach es doch. Es geht ja nicht darum, dass wir das jetzt groß an die Hauswand schreiben und bitte, liebe Leute, achtet alle auf uns. Es geht doch darum, ich tue etwas, was mir gut tut. Und wenn es mir gut tut, auch, keine Ahnung, Therapiebedarf, mir irgendwelche Fidget-Toys zu bestellen, dann mache ich das. Mit Diagnose, ohne, egal. Und so kann ich doch mit jeder Krankheit umgehen, wenn ich mich selber ernst nehme. Das ist ja, glaube ich, das, was dahinter steckt. Und das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren krass gelernt und möchte das an all meine Klienten weitergeben. Nehmt euch selber ernst und handelt so, als wenn es so wäre. Und manchmal hilft ja auch so ein Wort. Wenn ich weiß, okay, Autismus, geil, dann kann ich anfangen, Bücher darüber zu lesen. Ich kann doch trotzdem aussortieren, was davon zu mir passt und was nicht. Das ist doch alles immer ein Buffet. Dafür sind wir erwachsene Menschen.
Ja, und trotzdem sagst du ja auch nicht, habe ich zumindest von dir noch nie gehört, dass Diagnosen irgendwie sinnlos sind. Weil gerade, also mit meinem Sohn, den Verdacht hatten wir länger und irgendwann stand er bei mir und sagte, warum bin ich so anders und wollte die Diagnose für sich haben. Ja, einfach, er hätte genauso gut sagen können, ja, ich habe einfach Autismus, aber er wollte es für sich haben, damit er sich auch, gerade Autisten haben das ja manchmal, sie wollen auch nichts Falsches sagen. Und der hätte sich nicht hingestellt und hätte gesagt, ich habe Autismus, wenn er das nicht weiß. So. Und so kann er viel besser dazu stehen, dass er das hat. Also er hat die Diagnose und er weiß jetzt und er kann sich damit beschäftigen. So, und ich denke, es gibt verschiedene Punkte, wo man eine Diagnose anstreben kann. Das ist einmal, wenn natürlich Hilfsbedarf ist. Gerade bei Kindern kriegt man ja im Zweifel noch Pflegegrad und so weiter. Das ist ja eine ganze Geschichte, was da kommen kann. Schulbegleitung hast du vorhin genannt. Aber es kann eben auch dieses sein, ich brauche das für mich bestätigt, damit ich eben nicht vielleicht ständig auch zweifle. Das, was du gesagt hattest. Einfach, auch das kann ja ein Grund sein, die Diagnose für sich selbst anzustreben. Wie stehst du dazu, wenn zum Beispiel in der Beziehung das Thema aufkommt und der andere sagt, naja, du hast ja keine Diagnose und nicht quasi handeln will, als wäre diese Diagnose da, also quasi der neurodivergente Part sagt, für mich ist das eigentlich klar, ich habe das. Und der andere Part sagt, naja, du hast es ja noch nie bestätigt. Also vielleicht kannst du dich ja doch zusammenreißen. Wäre das ein Grund für dich, eine Diagnose zu machen?
So wie du es gerade beschrieben hast, ein ganz klares Nein. Weil dann hat ja der Partner damit ein Problem und nicht die Person selber. Wenn die Person selber sagt, oh, ich hätte das einfach gerne für mich, ich hätte gern die Sicherheit, ich würde gern doch nochmal gucken, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Es gibt ja auch Erwachsene, die sagen, ja, ich würde total gerne Medikamente nehmen, damit ich gut durch den Arbeitsalltag komme. Bitte tu das. Bitte macht auch Diagnosen für eure Kinder, wenn ihr wirklich glaubt, dass euren Alltag das erleichtert oder vor allen Dingen den Alltag des Kindes. Es geht nicht darum, dass es Eltern leichter haben. Es geht darum, dass es dem Kind besser geht. Ja, das ist wirklich wichtig. Und dann bitte macht Diagnosen, auf jeden Fall. Aber macht es nicht für jemanden anderen. Und ja, ich hatte diesen Fall gehabt. Da fiel der Mann höchstwahrscheinlich ins ADHS-Spektrum und er weigerte sich, aber sagt, ich mache keine Diagnose und ich nehme auch keine Tabletten unter keinen Umständen. Und die Partnerin hatte damit ein Riesenthema und die Beziehung stand wirklich auf der Kippe und er blieb standfest. Und ich muss sagen, das war genau das Richtige, weil was bringt es denn, mich für meinen Partner, meine Partnerin zu verbiegen? Damit ich in eine Schublade gesteckt werde, zu Hause, in meinem Safe Space, auf gar keinen Fall. Also wenn ich zu Hause in eine Schublade gesteckt werde, sorry, aber dann gehe ich. Dann mache ich die auf und dann gehe ich raus. Das ist ein Unding für mich.
Okay.
Ja.
Es war einfach so der Gedanke, weil es ja im Zweifel eine Beziehung dann auch wieder stabilisieren kann, wenn es einfach klar ist. So, wenn einer die Bestätigung braucht. Also es war vielleicht eben ein bisschen hart ausgedrückt, so von wegen, der glaubt es nur dann, aber vielleicht hilft es ja auch in einer Beziehung, wenn dann gesagt wird, okay, es steht hier schwarz auf weiß und wir wissen jetzt beide, das ist der Elefant im Raum, mit dem wir umgehen müssen. Ja, so. Und es ist nicht nur einer, den wir vielleicht mal sehen oder den nur einer von beiden sieht oder was auch immer.
Ja, wobei ich dann aber sagen muss, die meisten Paare, die zu mir kommen und wenn wir über das Thema sprechen, dann können wir auch darüber sprechen, hey, was brauchst du, um das annehmen zu können? Was würde dir denn dabei helfen? Und in der Regel kriegen wir das wirklich immer gut übersetzt. Ich kriege das gut übersetzt, dann dem Partner, den es eben nicht betrifft, der da noch Schwierigkeiten mit hat, dass wir da einen Zugang zu finden.
Das klingt super. Das heißt, wir können einfach nur allen Paaren da draußen empfehlen, die irgendwie ja, Probleme, sage ich jetzt mal, Probleme mit Neurodivergenz haben oder Verdacht mit Neurodivergenz oder so, meldet euch bei Christina.
Definitiv tut das wirklich. Und ich höre das wirklich auch oft. Ja, Christina, du bist die Erste, die wirklich verstanden hat, was hier los ist. Das gibt's gar nicht. Und du hast uns Worte gegeben dafür, weil ich natürlich, manchmal erzähle ich einfach, wie es sich für mich anfühlt, um Wörter anzubieten. Und die anderen sagen so, oh, genau so, genau so. Und endlich kann ich es beschreiben. Und das ist so ein geiles Gefühl. Das kenne ich selber, wenn man endlich beschreiben kann, was überhaupt in einem los ist. Ja. Mega
Ja,
gut.
wunderbar. Und ich glaube, damit kommen wir auch gut zum Ende unserer Folge. Möchtest du noch was sagen? Es ist eigentlich dein Podcast. Heute mache ich ihn, aber ansonsten würde ich dir das Abschiedswort übergeben.
Ich finde, ich war heute mega mutig, darüber zu sprechen. Und doch ist es mir leicht gefallen, weil es mir wichtig ist, dass ja, alle da draußen wissen, ich weiß, wovon ich spreche. Ich verurteile niemanden. Wir finden die Lösung, die zu euch passt. Und ja, ich bin auch irgendwie anders. Okay.
Definitiv, absolut mutig und ja, also finde ich wirklich sehr, sehr gut, dass du dich das getraut hast, auch das jetzt hier mal laut auszusprechen. Und ja, ich glaube, dass du da sehr viel Mehrwert für all deine Klienten bringen kannst. Und ja, würde sagen, wir verabschieden uns für heute, für diese Woche und machen mit unserem Thema, was wir letzte Woche angeteasert haben, vielleicht nächste Woche weiter. Wir
Das
mussten jetzt
machen wir
eine
aber, das hat sie jetzt
Zwischenfolge
Vorrang.
einfügen. Genau, wir mussten eine Zwischenfolge einfügen. Seid uns nicht böse, wenn ihr uns hört und ein Thema fehlt, was wir letzte Woche eigentlich machen wollten.
Silvia,
Das macht.
vielen Dank, dass du uns dadurch geleitet hast. Und
Sehr
an alle
gerne.
Hörer, macht's gut, eine schöne Woche.
Ja,
Ciao.
tschüss.